Wir wollen dem Herrn singen. Danke, dass ihr uns damit hineingenommen habt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ich fing immer so an mitzuwippen. Und am liebsten hätte ich laut mitgesungen, aber so recht habe ich mich nicht getraut. Schön, dass ihr uns heute einladet, mitzusingen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir heute miteinander Gott loben dürfen, Wegweisung bekommen für die kommende Woche und, was für uns auch ganz wichtig ist, Gemeinschaft erfahren. Schön, dass ihr als Exchange Corps diesen Gottesdienst mitgestaltet und danke auch an alle anderen, die dazu beitragen. Predigen wird Pfarrer Simon Schupetta. Mein Name ist Hildegard von Bauer. Ich darf Sie ein Stück durch diesen Gottesdienst geleiten und Elisabeth Wehrt wird mit uns beten. Über der kommenden Woche steht eine großartige Verheißung, von der ich weiß, dass manche erstmal Bauchschmerzen kriegen. Da heißt es im Lukas-Evangelium, Christus spricht, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Schreck kriegen manche Leute, weil sie denken, um Himmels Willen, ich sag doch so viel Mist. Und das ist so, als ob die Leute Jesus hören. Lassen wir das mal weg. Ich finde das eine unglaublich tolle Zusage unseres Gottes, dass er sagt, ihr seid meine Diener und Dienerinnen. Menschen hören durch euch mich. Und so würde ich gerne auch in diese neue Woche gehen und Sie und euch einladen, das mitzutun. In diesem Wissen, Christus spricht durch uns. Ich weiß, dass heute jemand Geburtstag hat. Clemens Schneider, da bist du. Clemens, wir freuen uns, dass du heute im Gottesdienst bist und Geburtstag hast, weil die letzten Wochen konnten wir nie ein Geburtstagslied singen, weil immer keiner da war, der Geburtstag hat. Wir wünschen dir Gottes Segen fürs neue Lebensjahr, dass er dich trägt und manchmal auch durchträgt, wenn es nötig ist. Und wir singen viel Glück und viel Segen. Ja, solche tollen Ständchen kriegt man auch nicht bei jedem Geburtstag. Bevor wir anfangen und uns hineinbegeben in das Lob Gottes miteinander, lade ich Sie ein, dass Sie im Gesangbuch die Nummer 717 aufschlagen. Uwe ist heute nicht da, der hat frei und von daher sagen wir heute mal die Lieder oder jetzt auch den Psalm an, aber ich hoffe, Sie haben alle ein Gesangbuch. Die Nummer 717, ziemlich weit hinten, Punkt 1. Und da machen Sie bitte das rote Bändchen rein oder ein gelbes Bändchen, ist mir egal. Ein Bändchen, weil wir es nicht sofort brauchen, sondern erst gleich. Aber es ist ein Gebet und dann wollen wir nicht anfangen, großartig die Seiten umzublättern. Wir wollen Gott loben mit Liedern, mit Psalmen, mit Gebeten.
beten weiter mit dem Psalm 34 unter der Nummer 717.1. Ich werde beginnen und die eingerückten Zeilen antwortet die Gemeinde. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als der Engel des Herrn lagert sich um die, Herr, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Thank you.
Herr, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns diesen Tag schenkst, in dem wir Zeit haben, an dich zu denken, miteinander zu singen und zu beten. Wir können dein Wort hören, wir können unser Leben teilen und wir freuen uns über die Schöpfung. Aber wir bringen in diesem Gottesdienst auch alles mit, was uns von der vergangenen Woche noch beschäftigt. Die Begegnungen, sowohl die guten und angenehmen, als auch die schwierigen Begegnungen. So manches Mal haben wir Menschen verletzt mit dem, was wir gesagt oder getan haben. So manches Mal sind wir achtlos an Menschen vorbeigegangen, die unsere Aufmerksamkeit gebraucht hätten. Wie oft haben wir an den falschen Stellen geschwiegen oder gesprochen? Wie oft wollten wir um jeden Preis gewinnen oder haben uns nicht richtig gewehrt gegen Unrecht? Es gibt Menschen und Situationen, die wir nicht aus dem Kopf bekommen können. Nicht ohne dich. All das blockiert uns. Wir können dich nicht verstehen oder es fällt uns schwer, dir nachzufolgen. Und deshalb wenden wir uns an dich, Herr, unser Heiland. In der Stille bekennen wir dir unsere Schuld. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Der Herr hat sich unser erbarmt, denn es heißt in Jesaja, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen.
Ich lese 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 8. Da schreibt Paulus: Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist denn nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben, so ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und ich bitte dazu aufzustehen, wenn Sie können. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Es gab am vergangenen Sonntag, wie an vielen Sonntagen, eine wunderbare Kollekte. 608,48 Euro sind zusammengekommen. Herzlichen Dank dafür. Während des folgenden Liedes sammeln wir für das psychosoziale Zentrum Wuppertal. Psychosozial. Okay. Psychosozial, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Wenn eine Seele krank wird, dann stimmen auch irgendwann nicht mehr die familiären Verhältnisse. Und wenn es in der Familie ganz schwierig wird oder in der Freundschaft, dann stimmt auch manchmal die Seele nicht mehr. Und darum kümmern sich Menschen, die haben eine Ausbildung, auch hier in Wuppertal. Zum Beispiel gehört dazu auch das Blaue Kreuz. Und da weiß man, wie sehr Alkohol und Familienverhältnisse miteinander korrelieren. Dafür sammeln wir jetzt beim Eingang. Die brauchen unser Geld für Schulungsmaßnahmen, für Ausbildung, all das, was da wichtig ist. Und der Ausgang liegt mir jetzt ganz besonders am Herzen. Ich war so verwundert über diesen Termin, aber manchmal ändert es sich alles in der Rheinischen Kirche. Es wird gesammelt für die kirchlichen Werke und Verbände der Jugendarbeit. Dazu gehört zum Beispiel auch der ZVM Westbund. Dazu gehört, weil wir ja auch ein paar Johanneumsgeschwister hier haben, auch der EC. Falls jemand von euch daherkommt, nicht, dass ihr euch übergangen fühlt. Aber der ZVM Westbund kriegt relativ viel davon, weil wir das größte Jugendwerk Deutschlands sind. Und wer den ZVM Westbund ein bisschen kennengelernt hat, weiß, was wir so alles machen. Schulungen, da schicken wir unsere Jugendlichen im Herbst hin. Wir haben ganz viele Bundessekretäre, die durch die Lande reisen und helfen, dass Jugendarbeit gelingt. Und von daher empfehle ich Ihnen und euch die Ausgangskollekte mindestens genauso. Sonst haben wir immer das Ergebnis 2/3 in der Eingangskollekte, 1/3 draußen. Vielleicht kriegen wir es jetzt mal 50-50 hin. Das wäre einfach super. Und jetzt singen wir zusammen. Und zwar müsst ihr jetzt noch mal, müssen Sie Ihr Gesangbuch aufschlagen, die Nummer 316. 316. Lobe den Herrn. 316.
Celine posiert auf dem Cover der diesjährigen Juli-Ausgabe der Cosmopolitan. Die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel bekommt jedes Jahr nicht nur einen tollen Preis, 100.000 Euro zum Beispiel, sondern sie ist auch auf dem Cover der Cosmopolitan einer berühmten, eher frauenorientierten Zeitschrift zu sehen. Celine ist dieses Jahr die Gewinnerin. Und sie verkörpert all das Berühmte. Jung, gut aussehend, erfolgreich, all das, wie man gerne sein möchte als junge Frau, als junger Mann und auch ich und auch alle anderen. Sie verkörpert es. Und auf dem Bild, da ist sie natürlich top gestylt, top geschminkt, alles wunderbar. Und die manchen gucken hin und denken, das ist doch alles fake. Sie erinnern sich an den Artikel letzte Woche in der Bild-Zeitung, wo Heidi Klum ungeschminkt zu sehen ist und man erkennt sie eigentlich kaum wieder, weil es so ein großer Unterschied ist. Aber manche Leute sind ja wirklich so. Jung, erfolgreich, dynamisch, gut aussehend. Vielleicht noch die perfekte Mischung im Job zwischen jung und erfahren. Und manchmal macht das etwas mit uns. Das macht gerade was mit Männern. Ich habe nämlich gelesen, dass Männer tendenziell eifersüchtiger sind als Frauen. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber das ist so. Ja? Und mir fiel folgende Situation ein, folgende Geschichte, die ich auch mal gehört habe. Ein Ehemann, mittlerweile glücklich verheiratet, lange Zeit glücklich verheiratet, bekommt mit, dass seine Frau einen neuen Arbeitskollegen bekommt. Und die Frau ist völlig angetan von diesem Kerl, völlig begeistert. Er ist so diese perfekte Mischung aus Brad Pitt und St. Martin, also optisch und charakterlich. Wer jetzt welcher ist, wer optisch und wer charakterlich, das dürfen Sie selber entscheiden. Alles fliegt ihm irgendwie zu. Und alle fliegen ihm zu. Alles, was er anpackt, das ist begeisternd. Das ist wunderbar. Das gelingt ihm. Und alle liegen ihm irgendwie zu Füßen. Und der Ehemann hört sich Abend für Abend die Geschichten dieses tollen Typen an. Und Sie ahnen schon, was passiert. Der Mann hört nur immer, oh, wie erfolgreich der ist, wie gut aussehend der ist. Und abends steht der Mann vorm Spiegel, merkt, dass er selber schon in den Jahren der Ehefunde angekommen ist. Und er hört diese Geschichten. Und dann passiert ja oft was, wenn das so in einem arbeitet, dann wird noch unbewusst von manchen Leuten Öl ins Feuer gegossen. Da kommt dann der beste Freund am Abend vorbei und sagt, hör mal, ich war gestern im Luisenviertel in der Viertelbar und da habe ich deine Frau mit ihren Arbeitskollegen getroffen. Hör mal, da war ein Typ dabei, humorvoll, sportlich, voll der charmante Kerl. Ich finde den richtig klasse. Und man denkt als Ehemann, oh Mann, oh Mann. Aber so Situationen gibt es im Leben. So Situationen, wo man das Gefühl hat, man wird so ein bisschen an die Seite gedrückt und jemand anders stiehlt einem die Show. Und das passiert auch in der Geschichte, die ich Ihnen vorlesen möchte. Die steht in Johannes 3, ab den Versen 22. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch und war in Änon, einem Ort in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich immer wieder sagte, ich bin doch nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Die Geschichte, die wir gehört haben, ist so eine klassische Eifersuchtsgeschichte, würde man sagen. Und Eifersucht, so definiert der Kernkraftwerkarbeiter aus Springfield, Homer Simpson, messerscharf, Eifersucht ist, wenn du dich sorgst, dass jemand dir wegnimmt, was du hast. Eifersucht ist, wenn du dich sorgst, dass jemand dir wegnimmt, was du hast. Die Jünger haben gekämpft, die Jünger von Johannes. Sie haben gearbeitet. Sie haben viel investiert an Zeit, Geld und Mühe. Sie haben ihre Lebensaufgabe darin gesehen, die Vision von diesem Johannes zu teilen, Menschen zu Gott zu führen, zu taufen. Sie haben ihre Lebensaufgabe gefunden. Sie waren Mitarbeiter von Johannes. Und Johannes, das war so ein Mann, der liebte die Einsamkeit. Der zog sich in die Wüste zurück. Erst nach Bethanien, so jenseits vom Jordan, jetzt etwas weiter nördlich in Änon, einem Kuhkaff, muss man nicht kennen, nicht so schlimm. Und dort lebte er als so eine Art Hippie. Mit langen Haaren, Kamelklamotten, aber mit ordentlich geistlichem Charisma. Er hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Und man merkte, dass da, wo Johannes ist und da, wo er von Gott redete, das war nicht nur einfach so ein Hobby, das war nicht nur einfach so ein menschliches Ding, sondern Gott wirkte durch diesen Mann. Da, wo er redete, da hörte man Gott selber, wie wir es in dem Wochenspruch heute gehört haben. Er hatte ordentlich Ausstrahlung, ein starkes Charisma. Und das führte dazu, dass egal wie weit er sich auch in die Einsamkeit zurückzog, Menschenmassen von überall her strömten. Aus den Großstädten der Stadt überall her pilgerten sie raus zu diesem Johannes, ließen sich rufen und fingen an, ihr Leben zu überdenken. Es neu auszurichten, es auf Gott auszurichten und sich taufen zu lassen. Das war die Aufgabe von Johannes. Das war sein Ding. Das war seine Mission. Und dafür gewann er ordentlich Mitarbeiter. Die Leute kamen. Erweckung. Und nur mal so in Klammern, man merke auf, da wo eine geistliche Sehnsucht ist, wo ein geistlicher Hunger ist und der Geist Gottes irgendwie zieht, da ist auch kein Weg zu weit. Da ist kein Hindernis zu groß. Da macht man sich auf, weil man von Gott berührt werden möchte. Doch nun wird den Jüngern von Johannes diese Lebensaufgabe streitig gemacht. Denn Jesus selbst, der noch vor kurzem erst von Johannes getauft worden war, also so ein blutiger Anfänger, der wirkte nun selber. Und nicht nur in Galiläa am Anfang, nicht nur in Jerusalem, wo er dann als nächstes war, in der breiten Öffentlichkeit, also anders als Johannes, Jesus eher in der Mitte und rief in der Hauptstadt Jerusalem zu Gott auf. Nein, nun zog sich auch Jesus zurück in die gleiche Gegend wie Johannes und er wirkte zeitgleich am gleichen Ort. Und er hatte mehr Erfolg. Dies berühmte, jung, erfolgreich, gut aussehend, dynamisch. Das war Jesus. Er kam hinzu und den Jüngern des Johannes wurde das Taufmonopol streitig gemacht. Also ihre Lebensaufgabe. Und das darf man nicht zu gering schätzen. Da, wo man ganz viel investiert, da, wo das Herz richtig mitblutet, das, was einem am liebsten und teuersten ist, wenn das einem streitig gemacht wird, das schmerzt. Und auch hier wird auf einmal Öl ins Feuer gegossen. Durch diese Auseinandersetzung mit dem Juden über Vorschriften der Reinigung. Es ging um die Taufe, auf gut Deutsch. Und dieser jüdische Mann, der ging zu den Jüngern des Johannes und versuchte denen beizubringen, dass die Taufe von Jesus eigentlich viel besser ist. Die ist doch viel wirksamer, weil doch immer mehr Menschen dahin gehen. Und ihr, eure Taufe, naja, war mal gut, war mal nett eine Zeit lang, aber jetzt macht mal Platz. Jetzt kommt das eigentlich Wirkliche. Ihr wart so quasi die Vorband, jetzt ist vorbei, jetzt kommt der eigentliche Star, jetzt kommt Helene Fischer. Aber mit den Jüngern macht das etwas. Mit den Jüngern von Johannes macht es etwas. In ihnen steigt das Gefühl auf, so ganz langsam, wir genügen nicht mehr. Sie fühlen sich ausgegrenzt, beiseite geschoben. Ja, und all das, wofür sie gekämpft haben, scheint ihnen wie Sand durch die Finger zu rinnen. Sie fühlen sich wenig wertgeschätzt von den Menschen, wenig wertgeschätzt von Gott. Und aus diesem Kampf, dass doch nicht alles vergeblich ist, dass doch nicht alles irgendwie jetzt so in der Senke der Geschichte der Bedeutungslosigkeit verrinnen sollte, wofür man das ganze Leben geackert hat, entspringt das Gefühl der Eifersucht. Es ist das Gefühl der Angst. Angst, das zu verlieren, was einem am liebsten und wertvollsten ist. Eine Angst, das zu verlieren, was einem unendlich kostbar ist. Und gepaart mit der Ohnmacht, egal wie ich mich investiere, egal wie ich kämpfe, ich kann es nicht festhalten. Eine schreckliche Situation. Sie können das nicht gelassen nehmen, was passiert. Dabei könnte sie das ja auf der anderen Seite auch ein bisschen kalt lassen. Sie könnten ja auch sagen, okay, Konkurrenz belebt das Geschäft Und toll zu sehen, dass jetzt Jesus, dieser blutige Anfänger, den ja unser Meister, also der Kopf dieser Erweckungsbewegung Johannes, getauft hat, dass der jetzt selber Erfolg hat. So wie Politiker ja immer erzählen nach jeder Wahl, wir führen Koalitionsverhandlungen, da geht es ja nur um Inhalte. Aber wir merken hier, es geht nicht nur um Inhalte. Es geht auch um die persönlichen Bezug. Sie können sich nicht freuen, dass Jesus die gleichen Ziele hat, die gleiche Vision hat. Ja, dass Jesus jetzt auch tauft und damit eigentlich klar macht, die Taufe, das war nicht nur so eine Erfindung von Johannes, sondern es ist Gottes aktueller Wille für die Menschheit. Doch sie können sich darüber nicht freuen. Stattdessen werden sie innerlich zerfressen. In Sprüche 14 heißt es, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund, doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. Die Jünger werden zerfressen von dem Blick der Eifersucht. Denn die Eifersucht bestimmt den Blick. Schleichend wird sie zur größten Aufmerksamkeit. Denn auf einmal wird mit dem Blick der Eifersucht auf Jesus geschaut, wird mit dem Blick der Eifersucht auf alle Äußerungen geachtet. Sie bestimmt auf einmal Gedanken, Handlungen und beurteilt Menschen. Die Eifersucht wächst, bis sie irgendwann alles bestimmt, nicht nur Handlung, sondern auch Haltung. Es ist das Gefühl, das vorherrscht, das dritte Rad am Wagen zu sein. Denn es fehlt an Zuwendung und Aufmerksamkeit, gepaart mit einer großen Portion eigenen Unsicherheit. Und ja, der Angst vor Bedeutungsverlust und einer großen Verlustangst an sich. Auf einen Punkt gebracht, den Jüngern von Johannes fehlt ein Selbstwertgefühl. Und man merke, wir sind in einer frommen Szene. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie das größte Eifersuchtsdrama in Hollywood wäre, wo alle sich für Gott eh nicht interessieren, sondern das passiert in einer Erweckungszeit. Das passiert in einer Zeit, wo Gott spürbar greifbar ist. Und selbst diese Leute, diese leidenschaftlichen Mitarbeiter, die sich voll für Gott einsetzen, sind nicht davor gefeilt, eifersüchtig zu sein. Irgendwie musste ich daran denken, ich kann mir das schon vorstellen. Stellen Sie sich vor, in Wuppertal bricht so richtig eine Erweckung los. Und jede Gemeinde hat auf den Schlag 1000 Gottesdienstbesucher mehr. Nur Heckinghausen 30 weniger. Ich würde mir Sorgen machen. Und ich müsste lügen, wenn mich das kalt lässt. Das würde was mit mir machen. Und das, obwohl ich mich relativ für fromm halte, ich uns für fromm halte, aber man merkt, dass auch den frommen Christen solche Situationen nicht kalt lässt. Obwohl man mit Gott unterwegs ist, gibt es manchmal das Gefühl, nicht zu genügen. Als ob das ganze Leben vom Erfolg und Erreichen bestimmter, in Klammern eigengesetzter Ziele abhängt. Und bei den Jüngern macht sich eine gewisse Ratlosigkeit breit. Ratlosigkeit, wie man damit umgehen soll. Ja, wie geht man mit Eifersucht um? Ich habe das mal gegoogelt und ich habe gefunden auf einer Seite, da ging es übrigens um Gesundheit, also nicht eifersüchtig zu sein, hat auch was mit Gesundheit zu tun, so wie wir das in den Sprüchen gehört haben, wurde vorgeschlagen, man soll mehr Sport machen. Spannender Ansatz. Es wurde vorgeschlagen, einen Orts- oder Tätigkeitswechsel durchzuführen. Und ich habe gemerkt, beides bringt die Situation hier nicht voran. Also mehr Sport machen, okay, einmal mehr um den Jordan joggen, ist dann die Situation gelöst. Oder die Tätigkeit, wo man das Herzblut rein investiert hat, was man als Lebensaufgabe gesagt hat, okay, dann lasse ich das halt und suche mir was anderes. Und wo man sogar weiß, das ist ja irgendwie nicht nur so eine Selbersache, sondern die Gott einem aufs Herz legt, scheint nicht zu helfen. Was die Jünger machen, sie sind selber ratlos. Und in ihrer Ratlosigkeit wenden sie sich an den Meister, an den Kopf der Erweckungsbewegung, an Johannes selbst. Ganz nach dem Motto, Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, um Eifersucht in den Griff zu bekommen. Doch so ganz trauen sie sich ja nicht. Die sagen ja nicht, du, wir haben ein Problem, wir sind total eifersüchtig, sondern sie tun so nach dem Motto, Johannes, du musst doch eifersüchtig sein. Sie sagen, guck mal, den du getauft hast, der tauft jetzt selber. Macht das nicht was mit dir, Johannes? Und ganz spannend, Johannes, der bleibt gelassen. Aber hallo, der bleibt völlig locker. Und dabei könnte er ja wirklich eifersüchtig sein, weil sein Lebenswerk bedroht ist. Aber das ist er nicht. Stattdessen weist er liebevoll die Jünger darauf hin, dass sie eigentlich einen völlig falschen Blick bekommen haben. Dass die Eifersucht dazu geführt hat, dass der Blick von dem Ziel weggerückt ist, woanders hin. Und er macht das ganz toll mit diesem Bild, mit diesem Hochzeitsbild, mit Braut, Bräutigam und dem Kuppler, also der die beiden verkuppelt hat. Und im Prinzip sagt er, ihr habt das völlig falsch verstanden. Nicht wir sind die Braut und unser Auftrag, das ist der Bräutigam, den wir anhimmeln. Und dann kommt diese junge, dynamische Celine daher und macht uns den Bräutigam streitig. Sondern er sagt, Jesus ist der Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam, vergesst das nicht. Und wir sind nur die Kuppler. Wir sind nur die, die Jesus den Menschen vorstellen, der Gemeinde vorstellen, die Gemeinde als die Braut. Wir sind die, die Jesus bekannt machen. We're gonna make Jesus great again. Wir machen Jesus groß, darum geht's. Und wenn dann die Hochzeit kommt, dann ziehen wir uns zurück, denn dann geht es um das Brautpaar. Dann geht es darum, dass die Menschen einen ungetrübten Blick auf Jesus haben. Und wir alle kennen das vielleicht oder hoffentlich nicht. Es gibt ja manchmal so Hochzeiten, wo man das Gefühl hat, da steht gar nicht das Brautpaar im Mittelpunkt, sondern die Trauzeugen, weil die sich so viel Mühe gegeben haben und die irgendwie alles bestimmen. Oder die Brauteltern. Und jeder, der mal so eine Hochzeit miterlebt hat, weiß, wie schräg das eigentlich ist. Weil da geht es um das Brautpaar. Und das sagt Johannes hier auch. Freunde, es geht um Jesus, den Bräutigam selber und nicht um uns. Wir können uns zurücknehmen. Unser Leben hängt nicht vom Erfolg oder dem Erreichen unserer Ziele, unserer eigenen Ansprüche ab, sondern der Fokus ist der Bräutigam. Und wir haben das alle schon so oft gehört, dass Jesus der Fokus ist, dass er der Mittelpunkt ist, dass die Beziehung zu ihm eine Vertrauensbeziehung ist. Dass der sagt, ich vertraue mich Jesus Christus an, der lebt mit Jesus und das reicht. Aber es ist ebenso schwer, weil unser Herz auf Werkgerechtigkeit gepolt ist. Weil unser Herz darauf gepolt ist, sich etwas zu verdienen. Weil wir das nicht kennen, weil das so selten ist in dieser Welt, geliebt zu sein, so wie man ist. Angenommen zu sein, so wie man ist. Weil man sich doch oft so vorkommt wie eine Braut mit einem mottenzerfressenen Kleid, zerfressen innerlich in der Gefühlswelt. Und da sagt Jesus, und trotzdem liebe ich dich. Trotzdem bist du mir unendlich wichtig. Und du musst nichts leisten, du musst selbst nicht das, was ich mir von dir wünsche, die Aufgabe, die ich dir stelle, erreichen, um vor mir zu genügen. Und das fällt uns so schwer, weil wir schon in Kindesbeinen darauf getrimmt sind, dass wir etwas leisten müssen. Und weil wir manchmal abends ins Bett gehen mit dem Gefühl, das nicht geschafft zu haben, da falsch gehandelt zu haben und uns vielleicht selber ärgern über uns selbst, weil wir unsere Ansprüche nicht erledigen. Aber Jesus sagt, du bist genug. Ich, der Bräutigam, ich schaue dich an mit Augen der Liebe und du bist eine wunderschöne Braut. Du bist wunderbar, so wie du bist. Dich nehme ich an. Und deswegen ist Johannes so gelassen. Weil er sagt, den Auftrag, den haben wir doch eh nur von Gott, den können wir uns gar nicht selber nehmen. Und ob wir Erfolg haben oder nicht, das liegt doch gar nicht bei uns. Das ist Gottes Sache. Wir können nur den Blick auf Jesus werfen. Wir können den Blick auf Gott werfen und ihn groß machen und uns selber dabei immer mehr zurücknehmen. Uns mit unserem Herz, das auf Werksgerechtigkeit gepolt ist, mit unseren zerfressenen Gefühlen der Eifersucht immer weiter zurücknehmen. Und Gott die erste Stelle in unserem Leben geben. Gott, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf Jesus schauen, ihm die erste Stelle im Leben geben, dann ordnet sich unser Leben neu. Dann werden auf einmal Erfolg und Nichterfolg nicht mehr so wichtig. Dann wird die Eifersucht nicht mehr unseren Blick bestimmen. Und wenn sie immer mal wieder hochkommt, können wir den Blick richten auf Jesus, wo wir angenommen, geliebt sind und wo wir genug Wertschätzung bekommen, wo unser Selbstwertgefühl gestärkt wird aus ihm. Ich fasse zusammen. Auch als Frommer ist man nicht davor gefeilt, das Gefühl zu bekommen, nicht zu genügen. Und Jesus lädt uns ein, unser Selbstwertgefühl aus ihm zu ziehen. Amen. Und jetzt hören wir nochmal den Chor.
Am Montag, am vergangenen Montag, hatten wir Presbyteriumssitzung und wir hatten ja am letzten Sonntag beten, dass sie dafür beten. Und dass es um ein ganz wichtiges Thema geht, was uns jetzt schon seit über einem Jahr beschäftigt, nämlich die Frage, wie wir ZVM und Gemeinde in der Zukunft auch räumlich miteinander leben. Und da war die Überlegung, ob der ZVM hier in die dann umgebaute untere Etage zieht. Es gab eine Steuerungsgruppe. Wir haben es bei ganz unterschiedlichen Veranstaltungen thematisiert. Der ZVM und die Gemeinde, wir waren Mitarbeiterwochenende. Es gab extra Einladungen, zu der vor allen Dingen, das muss man ganz ehrlich sagen, die jungen Leute gekommen sind. Und jetzt am Montag haben wir abschließend beraten und auch beschlossen, wie es weitergeht. Und wir haben festgestellt, dass wir den ZVM bitten möchten, und die wollen es auch, weiterhin im Jugendhaus an der Heckinghauser Straße 222 zu bleiben. Das ist ihr angestammtes Domizil. Das finde ich toll, dass geklatscht wird. Also zwischendurch sah es mal aus, alles kein Problem, die ziehen unten ein. Aber dann gab es doch immer mal wieder Rückfragen, auch gerade von Eltern von den jungen Leuten, die sagten, aber das ist groß, das ist selbstständig, da können die gut unterkommen. Und das war eine gute Atmosphäre in der Presbyteriumssitzung. Wir haben erst gemeinsam nochmal uns alles angehört, was so die Beratungen gebracht haben. Dann sind wir in getrennten Gruppen auseinandergegangen und als wir zusammenkamen, haben wir alle gesagt, ja, mit Gottes Willen und mit seinem Segen und seiner Unterstützung wollen wir weiter diese beiden Häuser halten. Das heißt für uns als Gemeinde, dass wir die untere Etage schon auch nochmal renovieren wollen, weil wir sie auch anderweitig nochmal nutzen wollen und müssen, denn das ist ja wichtig. Und wir wollen ja noch wachsen, ja, dann brauchen wir auch noch mehr Räume. Das ist so auch eine große Sehnsucht, die wir in der Gemeinde haben. Also das zu dem Entschluss, danke für alles Beten letzten Montag. Das hat uns sicherlich getragen und geholfen. Nächsten Sonntag findet Gottesdienst statt hier um 10.30 Uhr mit einer Taufe. Ich darf predigen, wir haben da mal getauscht. Der Pfarrer Schupetta möchte auf eine Hochzeit und nicht ganz so früh zu Hause wieder sein. Da haben wir einfach unsere Gottesdienste getauscht. Es ist auch Bleicherfest an diesem Tag. Und wenn Bleicherfest ist, dann sollte man möglichst zu Fuß kommen oder mit dem Bus, weil das mit dem Parken so schwierig ist. Aber wenn man das geschafft hat, hierher zu kommen, dann kann man nach dem Gottesdienst wunderbar zum ZVM-Stand gehen auf dem Bleicherfest, kann da lecker Wurst essen und was die so alles anbieten und kann um 12 Uhr den Exchange-Chor hören. Der ist so gut, der ist gefragt worden, ob er da auch singt. Und der ist so gut und deshalb gehen wir da auch alle hin und unterstützen. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Am 2.7., also das ist eine Woche später, da haben wir abends auch Lebenszeichen-Gottesdienst. Das wird erstmal der letzte Lebenszeichen-Gottesdienst sein. Wir sind am Überlegen auch nochmal an einem neuen Konzept. Das braucht aber noch ein bisschen Zeit. Das Thema heißt Arbeit, Bindestrich, unser Leben. Alle, die jetzt im Ruhestand sind, sagen, nicht mein Thema. Aber wer weiß, wir sehen das jetzt.
Die Arbeit bedeutet, ich glaube, fast alles. Weil die Erde kann mich gut beschäftigen, kann mich gut ablenken bei starken Problemen.
Anerkennung, Selbstbestätigung und Spaß manchmal.
Im Moment kann es viel leicht arbeitslos geben.
Arbeit ist Lebensinhalt zum großen Teil. Ja. Gibt es noch mehr Anerkennung? Wird auch die glückliche Führung?
Irgendwas tun wir auch hergeschickt.
Erfüllung, Selbstverwirklichung, Kontakte.
Arbeit bedeutet
Ja, herzliche Einladung zu diesem Lebenszeichen-Gottesdienst. Das wird wieder ein prall gefülltes Wochenende. Das war der zweite. Ein Tag vorher lädt die Jugend und junge Erwachsene ein zu Hirsch. Dieser wunderbare Titel. 15 Uhr geht's los im Café Johannes. Um 16 Uhr die inhaltliche Arbeit. Viermal im Jahr gibt es Hirsch. Ein Format für alle, die Gott gerne suchen, auch gerade im Lobpreis, herausfordernde Predigten hören, kreative Gebetszeiten, intensive Begegnungen schätzen und Thema ist Lebensplanung. Passt auch zur Arbeit ja am Tag drauf. Wie treffe ich eigentlich Entscheidungen? Wie plane ich meine Zukunft? Was ist, wenn alles ganz anders kommt als geplant und gewollt? Und als Gäste gibt es eine Psychologin, einen Pfarrer und eine Mutter. Hirsch ist nicht nur für Jugendliche und junge Erwachsene, sondern es gibt auch eine Reihe von Menschen in dieser Gemeinde, die schon älter sind, die sagen, da gehe ich hin, das ist mir wichtig, da profitiere ich von. Herzliche Einladung am 1.7. Und jetzt habe ich noch eine Abkündigung, wo ich jetzt nichts Konkreteres mehr habe, Harald. Also ich kann nur sagen, im Café Johannes liegt wohl was aus. Es ist wohl beschlossen worden oder in der Überlegung, die Poststelle hier gegenüber bei Fett zu schließen. Und da gibt es eine Unterschriftenliste, dass wir dagegen sind. Und wir sind alle dagegen, Ilse, oder nicht?
Nur die Postbank, die Poststelle nicht. Nur die Postbank-Aktion.
Gut, nur die Postbank wird geschlossen. Das ist für unseren Pfarrer ganz entscheidend, weil er nämlich Postbankkunde ist. Also aus Solidarität mit ihm oder noch jemandem könnten wir da ja unterschreiben. Diese Unterschriftenlisten liegen im Café Johannes. Das kriegte ich gestern noch so mit. Dann wollen wir aufstehen zur Fürbitte. In der vergangenen Woche sind gestorben und kirchlich beerdigt Herr Stefan Rabe aus der Heckinghauser Straße 169 im Alter von 41 Jahren.
Herr, unser Heiland, du bist der Grund, warum wir hier sind. Und wir sind deine Mitarbeiter. Lass uns erkennen und verstehen, was das bedeutet. Ohne Neid, ohne Eifersucht, einfach deine Mitarbeiter zu sein. Hilf uns an erster Stelle, dir zu dienen und auf dich zu hören, im Gebet und im Bibellesen. Zeig uns, wie wir miteinander einen guten, respektvollen Umgang pflegen können. Und zwar in der Gemeinde und auch im Alltag. Schenk uns, dass wir alle den richtigen Platz hier in der Gemeinde finden. Mach uns Mut, unseren Glauben fröhlich vor der Welt zu bezeugen. Wir bitten dich auch, Herr, um dein herzliches Erbarmen für die Politiker, die dieses Land regieren. Jetzt laufen Koalitionsverhandlungen nach der Wahl in verschiedenen Ländern. Hilf, Herr, dass dort die richtigen Entscheidungen getroffen werden, um das Leben der Menschen gut zu gestalten. Herr, wir sehen die Verrohung in der Welt. Wir halten es kaum aus, zu sehen, wie Gewalt und Hass und Hunger zunehmen, wie Angst absichtlich geschürt wird, um falsche Interessen durchzusetzen. Wir ahnen nur, wie sehr Menschen hungern und vor dem Krieg flüchten. Herr, wir bitten um eine Veränderung, die Gerechtigkeit politisch und menschlich vorbereitet und ermöglicht. Wir bitten dich für die vielen Toten und deren Angehörige in London. Ihr Schmerz und ihr Leid geht uns sehr nahe. Erbarm dich. Wir bitten auch für die Familie von Stefan Rabe. Tröste sie, tröste die Trauernden und Verzweifelten. Sei ihnen nah in ihrem tiefen Schmerz. Und alles, was uns noch bewegt, fassen wir zusammen mit den Worten, die du uns gegeben hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
nicht in Person, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen, singen das Lied unter der Nummer 607, die Strophe 3. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Und danach gehen wir nicht raus, wie üblich beim Vorspiel, sondern ausnahmsweise setzen wir uns nochmal hin und hören nochmal den Chor.